Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Die Sommerkicks. Copa America.
Am Wochenende startet die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft Copa America in ihre 46. Auflage. 14 Mal konnte Argentinien den Titel bereits gewinnen. Der letzte Sieg, der liegt allerdings bereits 26 Jahre zurück. Höchste Zeit also für die Albiceleste mal wieder zuzuschlagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Mannschaft bei den letzten beiden Austragungen jeweils im Finale unterlegen war. Und vor allem Lionel Messi in diesem Jahr wohl die letzte Chance bekommt, endlich doch noch einen großen Titel mit der A-Nationalmannschaft zu gewinnen. Doch die Mannschaft, die argentinische Mannschaft, befindet sich aktuell ein bisschen im Umbruch und nicht nur auf der Trainerbank hat es Veränderungen gegeben. Wie stehen also die Chancen Argentiniens auf den Titelgewinn in diesem Jahr? Wir analysieren die Lage hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei ist Andreas Geipel, exzellenter Kenner des argentinischen Fußballs. Hallo Andreas.
Hallo Malte.
Erzähl mal ein bisschen, Andreas, wo kommt, bevor wir einsteigen und über die Argentinier sprechen, deine Nähe, deine Affinität zu Argentinien und dem argentinischen Fußball?
Naja, ich glaube, wenn man, also ich bin ja ein 80er-Jahrgang und wenn man da mit Fußball groß wird, lässt sich das, glaube ich, nicht vermeiden, dass man so einen Blick, den Blick nach Argentinien rüberschweifen lässt. Also ich meine, das erste Spiel, an das ich mich auch tatsächlich erinnern kann, bewusst, war das Finale 86, damals als Fünfjähriger. Und natürlich die 90er-WM, im Finale gegen Diego, wieder die große Revanche und klar, ne, da ist man natürlich ein bisschen geprägt von dieser Zeit und ich habe dann auch von 2008 bis 2011 in Buenos Aires gelebt und habe da eigentlich, also hatte da eine eigene Homepage mit ein paar Jungs zusammen, wir haben über einen argentinischen Fußball geschrieben, Archi Football haben wir den Blog damals genannt. Und da habe ich in Buenos Aires, war ich halt ständig im Stadion, ne, und guckst dir die Spiele an und nimmst die ganze Folklore mit. Du konsumierst halt Fußball irgendwie 24/7 in Argentinien. Und ja, das Fieber hat mich da angesteckt und hat mich seither nie wieder losgelassen.
Und dann hast du auch diese Durststrecke der Argentinier natürlich mehr oder weniger hautnah miterlebt. 26 Jahre liegt der letzte Titel bei der Copa zurück. Warum haben die in den letzten Jahren immer nicht gewonnen? Zweimal standen sie jetzt wieder im Finale in den letzten beiden Austragungen. Jeweils gegen Chile haben sie da verloren. Aber warum diese lange Durststrecke? Denn ich meine, 14 Mal gewonnen, 14 Mal auch im Finale gestanden oder Zweiter geworden. Das ist ja über die Hälfte aller Austragungen war dann mit Argentinien im Finale.
Genau, also Argentinien ist eigentlich immer fast sicherer Kandidat aufs Finale, das ist so richtig. Und seither wurden auch einige Spiele verloren. Ne? Gegen Brasilien hatte man 2004 und 2007 jeweils den Kürzeren gezogen, auch bei, also 2004 im Elfmeterschießen, genauso wie die letzten beiden Male gegen Chile. Und ja, so richtig erklären kann man das nicht, warum das nicht geklappt hat, weil gerade 2016 ist Argentinien ja richtig gnadenlos durchs Turnier marschiert, damals 5 Spiele, 5 Siege, 18-2 Tore, Messi mit 5 Toren, 4 Vorlagen und dann haben sie auch im Finale, also sie haben jetzt nicht super gespielt, es waren beide Male, also 2015 und 2016 gegen Chile, ziemlich zähe Finalspiele, aber im Vergleich zum Vorjahr war Argentinien zumindest optisch überlegen, ne? Und auch mehr Torchancen, aber keine Hochkaräter auch. Und man muss halt sagen, dass diese Big Guns in Argentinien, ob das jetzt Messi, Kun Agüero oder Higuain ist, die liefern halt einfach nicht in den großen Spielen. Und also gerade auch Chile, die ja zwar ihre goldene Generation hatte, hier mit Vidal und mit Alexis Sanchez, aber da dann halt wirklich auch so wenig sich rauszuspielen, und dann halt auch im Elfmeterschießen beide Male zu scheitern. Im Übrigen zweimal gegen argentinische Trainer. Ne? Also Sampaoli, der danach auch nochmal Trainer der Albiceleste war. Jetzt noch bei der letzten WM. Und im zweiten Jahr Pizzi. Und es ist bitter. Ne? Also der Gegner hat gewusst, wie er Argentinien den Zahn ziehen kann und wie man Messi so ein bisschen aus dem Spiel isoliert. Und leider hat die Vergangenheit einfach gezeigt, dass Messi so ziemlich der Einzige ist, der wirklich konstant auch liefert auch wenn er in diesen Finalspielen selbst jetzt nicht getroffen hat.
Wie sehr nagt das eigentlich an Lionel Messi, dass er eben auf Nationalmannschaftsebene bisher noch nichts gewonnen hat? Mit der U20 ist er Weltmeister geworden, mit der Olympia-Auswahl ist er Olympiasieger, auch wenn er da 2008 in Peking noch nicht die tragende Rolle gespielt hat. Aber was macht das mit ihm und was macht das vor allen Dingen auch mit seinem Ansehen in Argentinien? Man muss ja dazu sagen, auch Diego Maradona hat nie die Copa gewonnen.
Ja, also es wiegt schwer, ne? Es nagt sehr an Messi. Auch sein Sohn, sein kleiner Sohn, hat ja auch mal zu ihm gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen war das, ey, Papa, warum hassen dich denn zu Hause, also zu Hause, sprich in Argentinien, denn so viele, das ist jetzt natürlich, stimmt so nicht, weil Messi das immer noch das größte Idol ist, also aktuell, kommt natürlich so vom heiligen Status an Diego Maradona nicht ran, aber die Argentinier, klar, da teilen sich so ein bisschen die Lager, dass er natürlich der beste Spieler ist, das ist unstrittig, aber viele sagen halt, ja, ein großer Spieler ist auch da daran zu messen, dass er halt auch große Titel gewinnt, und die tun sich halt sehr schwer, dass Messi halt mit Barcelona alles abräumt und in Argentinien, ich meine, es ist auch besser geworden, es gab ja auch Zeiten, wo Messi jetzt, also sagen wir mal so die letzten 2-3 Jahre liefert er noch ein bisschen konstant ab in der Albiceleste. Aber klar, diese Kritiker stimmen, die verstummen halt nicht, und es ist halt auch irgendwo berechtigt, weil wenn man mal ehrlich ist, kann ich dich ja auch fragen, kannst du dich jetzt an irgendein bestimmtes, sehr, sehr wichtiges Tor von Messi für Argentinien erinnern?
Zumindest nicht, genau, nicht auf Nationalmannschaftsebene und nicht auch in wirklich wichtigen Spielen. Also an WM-Toren natürlich, aber in K.O.-Rundentoren, da wird es dann tatsächlich schon dünn. Und die Leistung auch gerade im WM-Finale 2014 war jetzt ja auch nicht überragend.
Ja, genau, das ist halt das. Ich meine, gegen Deutschland hat er ja auch eine Chance, ne? Ich meine, das war jetzt nicht die hundertprozentige, aber es war ja ein guter Schuss, er war auch knapp vorbei. Ja, und in den Vorrundenspielen oder in der Quali, da trifft er ja auch. Er ist ja auch Rekordtorschütze Argentiniens. Aber ich weiß nicht, wenn ich so an die Historie denke, was waren denn so richtig krasse Jubler in wichtigen Spielen Argentinien, dann erinnere ich mich immer an zwei Situationen. Und das war die Grätsche von Mascherano an Robben im Halbfinale der WM. Und das andere war das Tor von Martin Palermo in 2010, als sie da kurz vor Schluss da irgendwie ihre WM-Quali klar gemacht haben, unter Diego Maradona damals. Und seither waren das zwar, ja, natürlich hat man da mal irgendwie gegen die Schweiz dann noch gewonnen, aber das waren ja alles, ich sag mal so, Argentinien trifft ja ab dem Halbfinale nicht mehr. So, wenn du so willst, kannst du es ja eigentlich sagen. Und wenn du jetzt siehst, 2007, 2015, 2016 dreimal Copa-Finale in 3 Spielen nicht getroffen. 2014 gegen Deutschland halt auch nicht. Und 2010 sind sie auch gegen Deutschland auch zu null raus. Ne? Und daran merkst du halt, wenn es wirklich darum geht zu netzen, dann klappt es nicht. Und da ist Messi halt auch irgendwo in der Bringschuld, ne?
Kann das in diesem Jahr jetzt anders werden? Es hat sich ja ein bisschen was geändert in Argentinien. Das hatte ich vorhin in der Anmoderation schon gesagt. Also der Trainer Jorge Sampaoli, den du ja schon angesprochen hast, der ist nicht mehr da. Den hat man nach der WM in Russland dann gefeuert und hat seinen Assistenten Lionel Scaloni zum Nachfolger ernannt. Spötter sagen, vielleicht sind es auch nicht nur Spötter, die das sagen, den haben sie vor allen Dingen genommen, weil er relativ günstig zu haben war und Sampaoli ja noch ein bisschen den Etat weiter belasten wird, weil der einen sehr langfristigen Vertrag.
Genau, man darf halt auch nicht vergessen, Sampaoli kam halt als absoluter Erfolgstrainer, ne? Also mit Titel 2015 Copa América mit Chile, danach in Sevilla, da war ja Scaloni ja auch schon sein Co-Trainer. Dann, also um jetzt mal hier technisch korrekt zu bleiben, war Scaloni für die U20 zuständig, und der Co-Trainer bei der WM war ja dann Becasese gewesen, der jetzt neu bei Independiente Trainer ist. Und dann haben sie quasi Scaloni erst als Interimslösung genommen, und dann ab November, weil die Ansätze gut waren und mit Sicherheit das, was du angesprochen hast, auch diesen finanziellen Rahmen halt auch erfüllt, ne? So jemand wie Scaloni ist halt auch ein Typ, der sich selbst eher im Hintergrund hält und dementsprechend jetzt im Vergleich auch zu Sampaoli, der halt auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen cool, ein bisschen locker rüberkommen will und manchmal vielleicht nicht so ganz versteht, wo dann vielleicht die Grenzen eines Trainers sind, gerade wenn du mit solchen Stars, ne, diesen Tormaschinen, argentinischen Goalgetter in den ganzen europäischen Ligen zu tun hast. Und der hat da halt eine Art, die nicht bei allen gut angekommen ist. Und man muss sich ja nur anschauen, wie das bei der WM gelaufen ist. Das war ja irgendwann nur noch eine Farce, dass er nicht mitten im Turnier geflogen ist. Also Sampaoli, das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Das wäre eigentlich nur konsequent gewesen. Und das hat man dann relativ schnell gemerkt, wenn man so ein bisschen da zugehört hat, was in der Albiceleste los war, dass es da halt einfach nicht stimmt. Und ich glaube, dass die jetzt erstmal mit der Lösung Scaloni erstmal ganz zufrieden sind. Wobei man natürlich, wenn man jetzt schaut, wie sind die Testspiele gelaufen und wie viel hat er no tatsächlich nominiert. Und das erinnert ja fast schon wieder an Diego Maradonas Zeiten, der halt so viele Spiele ausprobiert hat. Und Scaloni hat zwar ein System im Kopf, der ist ja eigentlich 4-4-2, also Scaloni steht eigentlich für 4-4-2, nur dieses 4-4-2 hat er so gut wie nie ge geübt. Also er hat so ziemlich jede Formation ausprobiert und das ist halt immer ein bisschen schwierig, also gerade wenn eine Nationalmannschaft halt auch nicht so oft zusammenkommt und du fängst dann quasi in den Testspielen an, okay, was funktioniert denn eigentlich und was funktioniert denn nicht? Also eigentlich sollten ja die Testspiele dazu da sein, dass du vielleicht ein bestimmtes System, dass sich so Automatismen entwickeln für eine Mannschaft, die sich nur alle irgendwie ein paar Monate mal für ein paar Tage sieht. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie gut Argentinien tatsächlich in das Turnier reinkommt. Es kann sehr gut laufen. Ich glaube, Messi ist in einer richtig guten Form. Ich glaube auch, dass der richtig Bock hat. Und für mich sind sie auch jetzt auch durch die Verletzung von Neymar, sind sie auch für mich Top-Favorit auf den Titel. Sage ich natürlich so ganz neutral, sage ich das vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt mal schaue, wer da bei Argentinien einfach auf dem Platz steht und diese, sagen wir mal, neue Schlüsselrolle für Lo Celso im Zusammenspiel mit Messi, ein wiedererstarkter Di Maria und vorne, dass vielleicht auf der 9 endlich mal die Diskussion aufhören, ist es Higuaín, ist es Kun Agüero? Dieses Mal ist es Kun Agüero. Und das war ja auch eigentlich nie der Fall. Es war immer so, einer von den beiden zusammen können sie nicht. Und in der Tendenz hatte Higuaín die Nase vorne. Und Agüero kommt, weiß ich nicht, verfolge jetzt nicht alle seine Spiele, aber ich sag mal so, ich glaube, es ist mit einer der besten Saisons, die er jemals gespielt hat. Also in der Premier League. Und ich glaube, also so diese Go-To-Guys kommen mit ziemlich viel Rückenwind eigentlich an, auch wenn jetzt natürlich Barcelona hätte mehr Titel einheimsen können. Aber ich denke trotzdem, die wissen, es ist wahrscheinlich unsere letzte Chance. Es ist schon sehr lange her. Wir können nicht aus dieser Albiceleste eines Tages raustreten und wir sind die großen Loser, weil wir nie was geholt haben. Also deswegen glaube ich, das wissen die alle. Und die sind dementsprechend motiviert und ich glaube, mit dieser neuen Umstrukturierung, mit dem dynamischen Mittelfeld, hier Paredes, Lo Celso, Palacios eigentlich, der hat sich jetzt leider verletzt, leider so ein Mosaiksteinchen gewesen, also schade, dass er nicht dabei ist. Aber es war halt dieses Ende dieser Verwalter- und Abgrätscherkultur, die so ein Mascherano oder ein Biglia oder diese ganzen Enzo Pérez verkörpert haben und aus dem Grund habe ich mich riesig gefreut auf dieses neue zentrale Mittelfeld, aber jetzt muss man mal gucken, wie es sich tatsächlich aufstellt durch die Verletzung halt von hier dem Youngster da von River Plate, Ezequiel Palacios.
Aber dieser Ansatz von Scaloni, eben direkteren Fußball zu spielen, dann doch mehr nach vorne, ist das auch was, was vielleicht Lionel Messi dann auch mehr entgegenkommt, was seine Stärken dann auch vielleicht mehr noch herausbringt, weil man ihn dann viel besser einsetzen kann?
Ich denke schon. Also ich bin da ganz fest der Überzeugung, dass er von diesem Mittelfeld total profitieren wird. Und dass man Messi mit Sicherheit auch ein bisschen, der wird sich noch ein bisschen auch mehr fallen lassen. Also man muss es einfach mal ganz klar so sehen. Also ich glaube, in den ganzen Jahren hat er noch nie so ein spielstarkes Mittelfeld zur Verfügung. Das waren natürlich auf Kosten jetzt von Zweikampfstärke, von ne, Deckungsverhalten. Also man muss jetzt gucken, dass die Abwehr halt auch gut steht. Aber ich sag mal so, er hat jetzt echt ein paar ganz gute Leute zum Spielen dabei. Ja, muss man halt mal gucken, wie sich das letztendlich. Das ist halt das, man hätte halt diese Formation, es wäre schön, wenn man jetzt schon ein paar Spiele mal gesehen hätte, wo man sagt, okay, die spielen jetzt 4-3-3, die spielen 4-4-2 oder 4-2-3-1, wie auch immer. Dass man halt wenigstens weiß, okay, damit arbeiten wir und jetzt gucken wir, wie wir Leo da gut unterbringen können. Und ja, das fehlt halt leider, aber ich sag mal so, die Gruppenphase ist für Mannschaften, für so Favoritenmannschaften wie Argentinien, Uruguay, Brasilien, ist das ja eigentlich nur, ne, das ist ja so eine Wald- und Wiesennummer für die eigentlich. Und dann geht es ab den K.O.-Spielen, geht's dann richtig los. Und ich denke, da muss die Mannschaft dann stehen, ne? Da muss klar sein, wo geht's lang. Und ja, mal schauen, wie seine alten Buddies hier, Kun Agüero, Di Maria, wie die performen. Also wie ich schon erwähnt habe, ich glaube, die sind super drauf. Und dieses Zusammenspiel mit Lo Celso kann das nur gut werden. Das hätte bei der WM ja schon so weit sein sollen, aber da wurde sich dann anders für eine etwas defensivere Ausrichtung entschieden. Aber ja, ich glaube, diese neue Dynamik und dieses schnellere Umschalten, das wird der Mannschaft gut tun.
Das ist die offensive Variante. Jetzt haben wir ja auch schon von dir gehört, dass der Trainer Scaloni ja insgesamt viel experimentiert hat. Also 24 Debütanten in den ersten 8 Spielen unter seiner Leitung. Und er hat in diesen acht Spielen 8-mal den Torhüter gewechselt. Wer spielt denn jetzt bei der Copa?
Armani wird im Tor stehen, der von River Plate. Du hast ja die beiden argentinischen, also von den beiden Schwergewichten River Plate, also Franco Armani und Esteban Andrada, hast du, die sind fast gleich auf. Also da ist eigentlich auch egal, wer spielt. Ich finde es gut, dass Armani spielt, weil er auf der Linie besser ist, weil ich finde, dass er der Mannschaft mehr Sicherheit geben kann, weil er auch schon mehr Titel geholt hat. Im Gegenzug, Bocas Schlussmann ist halt, ja, der ist halt so bei, der ist halt am, ist der bessere Fußballer, sagen wir mal, spielt halt besser mit, ist auch bei hohen Bällen ein bisschen besser. Letztendlich, das ist eigentlich egal, ne? Also wer von den beiden spielt, ist eigentlich egal. Aber ich glaube, dass man mit Armani besser fährt, weil ich glaube, das Gesamtpaket ist einfach eine tendenziell neue formierte Viererkette, tut sich, glaube ich, mit diesem etwas gesettelteren Armani ein bisschen besser als jetzt mit Andrada. Und Marchesin ist ganz klar die Nummer 3. Und der ist aber auch ganz gut. Also letztendlich ist es egal, so diese Mega-Nummer 1, die gibt es ja schon lange nicht mehr bei Argentinien. So, und keine Ahnung, Goycoechea, den man noch kennt, da damals von der WM, der ja auch beim Titel in der Copa America 1993 auch Spieler des Turniers tatsächlich war, Goycoechea. Aber man tut sich ja auf der Tormann-Position generell ein bisschen schwer in Argentinien. Aber ich glaube, mit Franco Armani hat man da schon eine richtig gute Nummer 1. Da braucht man keine Angst haben.
Also wichtiger Garant dann für ein mögliches weites Kommen der Argentinier bei der Copa 2019. Ja, du hast schon gesagt, jetzt ohne Neymar, Argentinien der große Favorit wahrscheinlich. Wie gefestigt ist die Mannschaft denn auch mit diesem Druck irgendwie umzugehen? Messi wird sich selber Druck machen, das hast du ja auch schon anklingen lassen, weil er eben diese Chance nutzen will, seine Buddies letztlich auch, sie wollen nicht abtreten, ohne die Copa gewonnen zu haben. Kann dieser Druck dann irgendwo auch lähmen, auch wenn das ja alles gestählte und gestandene Profis sind, die ja auch Champions League, nationale Ligen, also eigentlich mit diesem Druck Woche für Woche umgehen?
Ja, so war es in der Vergangenheit. Ich glaube, bei Messi nicht. Messi ist da ziemlich abgewichst in so, weil ich meine, der kennt es nicht anders. Ne? Der ist damit groß geworden und der weiß, dass er, dass das Schicksal Argentiniens auf seinen Schultern liegt. Und ich glaube, es geht eher um seine Mitspieler. Also das, also ich bin persönlich immer sehr enttäuscht von Kun Agüeros Auftritten in der Nationalmannschaft. Ich denke, ich habe immer das Gefühl, das hatte ich bei Higuain auch, aber bei Higuain hat der hat ja hier und da schon noch mal, auch, also in bedeutenderen Spielen auch mal getroffen. Aber bei Kun Agüero habe ich immer das Gefühl, der kommt nach Argentinien und der Spieler ist irgendwie, das ist ein anderer. Also das ist nicht der, der in Spanien oder in England hier so netzt, wie er will. Und ja, das teilweise ist das auch bei Di Maria. Bei Di Maria kommt so ein bisschen dazu, dass er halt schon verletzungsanfällig ist. Und dann bei wichtigen Spielen halt dementsprechend halt ausgefallen ist. Aber ich glaube, die Jungs sind eigentlich so, ja, so stark, mental stark, dass das, glaube ich, kein Problem ist. Da wirst du eher Probleme haben bei den Jüngeren, eher so wie Paredes, bei Lo Celso, wobei ich das bei Lo Celso halte ich ganz große Stücke, also wie heimlich ich ja auch nicht, dass meine Meinung ist, dass er der Schlüsselspieler ist bei Argentinien, auch wenn der Superstar Messi ist, aber das Problem war ja immer, dass Messi ja keinen so richtig hatte, mit dem er so richtig schön kombinieren konnte. Da gab es immer mal wieder welche, aber eigentlich der beste Partner, den Messi jemals hatte, war Roman Riquelme und da war Messi noch kein Superstar. Aber das war halt einer, der fußballerisch so überlegen war, dass er halt mit Messi, dass die zwei halt sich richtig gut verstanden haben. Aber ich glaube, Lo Celso kann das. Und ich glaube, das werden wir auch sehen bei der Copa. Und letztendlich die anderen Kandidaten, ne, lass mal, Peru könnte eine Überraschung sein, ne, weil die mit Gareca echt einen super Trainer haben. Und die haben ja auch die letzten Jahre auch immer gut gespielt, WM oder Copa. Kolumbien hat eine starke Mannschaft, Brasilien natürlich, Uruguay. Aber ansonsten, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht. Die anderen, also das ist nicht wirklich eine Gefahr für Argentinien. Will jetzt natürlich nicht dazu viel mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das Selbstverständnis von Argentinien, auch wenn Lionel Messi öffentlich sagt, wir sind nicht Favorit auf den Titel, aber das macht er ja, um die Erwartung runterzufahren. Aber jeder weiß, Copa America, Argentinien ist Favorit auf den Titel, neben den anderen, ne? Aber auf jeden Fall, und jetzt mit der Verletzung von Neymar, ganz ehrlich, du brauchst ja nur mal gucken, Agüero, Di María, Messi. Und du kannst mir nicht erzählen, du bist kein Favorit. Weißt du, das ist ganz einfach eigentlich.
Sollten sie es jetzt tatsächlich schaffen, am Ende die Copa gewinnen, Lionel Messi dann doch noch seinen großen Titel haben, würde ihn das in der Beliebtheit in Argentinien zumindest mit Diego Maradona gleichziehen lassen oder würde Maradona weiterhin die Lichtgestalt bleiben? Ist der überhaupt von irgendjemandem zu verdrängen von diesem Posten?
Ich glaube, das ist primär so eine Generationsfrage, aber der Diego ist eigentlich nicht zu greifen, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich meine, Copa America, alles schön und gut, aber ich meine, das kannst du auch vergleichen mit Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Es ist natürlich schön, sowas zu gewinnen, aber klar, die haben halt auch schon 14 Titel, ne? Ein Weltmeistertitel ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Das machst du ja, ich meine, wie viele Titel hat Argentinien? Zwei Titel. Und ne, das ist, kannst du ja nicht vergleichen. Das wäre jetzt Titel Nummer 15 Copa America, wo die ganzen europäischen Favoriten auch nicht dabei sind. Also, und dazu kommt halt, Diego Maradona hat seine Karriere bei Argentinos Juniors begonnen und war danach zu Boca Juniors gegangen und war danach, also hat seine Karriere ja ausklingen lassen bei Newell's Old Boys und nochmal bei Boca. Und Lionel Messi hat noch nie in Argentinien gespielt. Also das letzte Mal, dass der ein argentinisches Trikot, also Club-Trikot getragen hat, da war der 12. Also da ist halt auch so ein bisschen, ne, hinter vorgehaltener Hand sagen ja auch einige Leute, naja, wie viel Argentino steckt denn wirklich in Lionel Messi, wenn du irgendwie zwei Drittel deines Lebens eigentlich in Spanien oder verbringst und irgendwie nur so diese ersten Jahre deines Lebens tatsächlich in Argentinien gelebt hast. Und allein aus diesen genannten Gründen, Diego ist halt auch viel mehr Folklore, ne? Diego ist halt auch einfach Argentinien, ne? Diese ganzen Höhen und Tiefen und diese ganzen, ne, diese ganze Karriere von Diego auch danach, ne, seine ganzen Probleme mit irgendwie Drogen, mit Alkohol, mit irgendwelchen, ne, Wortgefechten und so. Das alles verkörpert wunderbar eigentlich diese argentinische Kultur. Und Lionel Messi ist ja, also von seiner ganzen Art her, finde ich zumindest, ist er für mich eigentlich nicht wirklich ein Argentinier, also das darfst du jetzt gar nicht so sagen, aber so dieser, sag mal, so dieser Prototyp Argentino, das ist nicht Lionel Messi. Also das ist ganz klar. Und deswegen glaube ich, dass bei vielen so Leuten, meine Generation oder älter, dieser Diego Maradona halt ein Gott ist einfach. Und danach, hast du immer noch so Leute wie Roman Riquelme, wo er selbst die Leute von River Plate sagen, ich meine, das ist ja eine Boca-Legende, Roman Riquelme, aber wo selbst River Plate-Leute diesen Kerl vergöttern fast schon, weil das halt wirklich hier bis ins Mark Argentinier sind, ne? Und wie gesagt, das, was ich bei Messi angesprochen habe, da fragt man sich halt immer so, naja, genau, wie viel Argentino steckt halt tatsächlich in Lionel Messi? Das ist halt so, aber der ist halt einfach so, ne? Soll auch gar kein Vorwurf sein. Aber man würde sich halt dann schon hier und da mal wünschen, dass er mehr Leader wäre und mehr dieses, ja, Folklore-Ding vielleicht so ein bisschen ausleben würde und mehr Commitment, wobei das natürlich auch irgendwie alles eine subjektive Betrachtung ist, aber so ein bisschen mehr Commitment Argentina, ja, das vermisst vielleicht der ein oder andere, so will ich es mal formulieren.
Mal gucken, ob er dann wenigstens den sportlichen Erfolg bringen kann bei dieser Copa 2019 in Brasilien und Argentinien, da dann nach 26 Jahren Dürre zum 15. Titel verhelfen könnte. Damit würde man mit Uruguay, dem bisherigen Rekordsieger, gleichziehen. Das ist natürlich auch ein Ziel, was Argentinien dann hat. Wir werden das Ganze verfolgen, selbstverständlich die Copa hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Das war der Argentinien-Kenner Andreas Geipel. Andreas, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Keine Zeit, Olympia zu gucken? Ihr habt Angst, ihr könntet was verpasst haben? Dann hört doch mal hier rein.
Das Flair der Ringe.
Wir fassen euch das Wichtigste und Bemerkenswerteste vom Olympiatag zusammen und kommentieren ganz subjektiv. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und das Flair der Ringe kriegt ihr täglich neu überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.